got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Also ich will mich zunächst mal an die Hörerschaft wenden. Jeder kennt das ja, dass man mit jemandem eng befreundet ist. Und dann verliebt sich dieser jemand frisch und plötzlich taucht er ab. Man spielt keine Rolle mehr. Man ist sozusagen ja auf dem Abstellgleis gelandet. Selbst Verabredungen werden vergessen. Und das ist schon manchmal bitter, dass so eine frische neue Liebe eine Freundschaft in Gefahr bringen kann. Und genau das ist mir heute Morgen passiert.
Ja, weißt du was, es macht überhaupt gar keinen Sinn, da jetzt gegenzureden. Es ist einfach ganz genau so gewesen. Aber du könntest dich natürlich auch einfach dafür entscheiden, dich für mich für uns zu freuen. So wie das übrigens viele andere Menschen tun, die mir über Instagram geschrieben haben. Das hat mich sehr gefreut.
Naja, ich freue mich schon für deine neue Liebe, aber weißt du, ich habe heute meinen letzten Urlaubstag. Ich schäle mich früh aus dem Bett für dich. Sitze hier voller freudiger Erwartungshaltung. Stelle fest, wir sind um 9 Uhr verabredet. Ich habe keinen Link zur Einladung zum Podcast bekommen. Ich erreiche dich nicht auf dem Mobilfon. Früher wäre mir klar gewesen, okay, Katharina ist arbeitstechnisch verhindert, ist mal wieder stark alkoholisiert auf einer Party abgerauscht. All diese Dinge, die man von dir kennt. Und jetzt, du hast mich einfach vergessen.
Ich möchte daran erinnern, dass das umgekehrt schon diverse Male passiert ist. Ich erinnere, das ist auch nur ein Vorkommnis dieser Art, an einen Ausflug mit deinen Töchtern zu einer Ausstellung.
Ja, aber ja. Ich mal selber. Ich als treusorgender Vater, du, hüpfst zur nächsten Liebe und schon bin ich raus.
Ich, treusorgende Hundemutter. Und in dieser Rolle möchte ich diesen Podcast meinerseits mit einem kleinen Rant beginnen. Wir haben diese Rubrik viel zu lange vernachlässigt. Und zwar Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Weil der Martin Rütter Shop zwar schnell liefert, aber für mich nicht schnell genug in diesem Fall, begab es sich so, dass ich mich vor kurzem in einem großen Zuhandel einfand. Und
wie bitte?
Ein Schnüffeldings.
Moment mal eben kurz.
Kaufen wollte. Ja,
liefern innerhalb von 24 Stunden. Und das reicht der feinen Dame nicht.
Das reicht in dem Fall nicht. Weil ich hatte nämlich, ich wollte einfach mal ausprobieren, wie dieser Hund auf so ein,
ich hatte akuten Schnüffelbedarf.
Auf so einen Futterbeutel reagiert. Ich war einfach so neugierig. Und jetzt zeige ich dir das mal, was ich da gekauft habe. Vielleicht hast du es schon mal gesehen.
Was soll das sein? Eine Schnüffelschlange?
Ja, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das auch schon das Sinn der Übung ist, weil gekauft hatte ich es noch als Schnüffelball. Mir ist dann aber irgendwann auch aufgefallen, dass Trudi innerhalb kürzester Zeit eine Schnüffelschlange draus gemacht hat. Und nein, natürlich lasse ich den Hund mit solchen Geräten nicht alleine spielen, sondern ich kann ja sowieso kaum die Augen von ihr abwenden. Ich habe das natürlich alles untersucht. Und jetzt zeige ich dir hier mal eine Struktur. Siehst du das?
Oh Mann, ey. Ja gut, meine Oma hat schon gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal.
Das ist von der von dir, glaube ich, noch nicht verschrienen Firma Hunter. An der Stelle übrigens von meiner Seite mal Shoutout an Trixi. Mit denen habe ich bislang eigentlich immer eine gute Erfahrung gemacht. Die sind günstig und halten, die Sachen, die ich von Trixi gekauft habe.
Übrigens.
Aber was?
Ja, aber also für die, die es jetzt nicht sehen, ne? Ihr müsst euch die Struktur eines Schnüffelteppichs vorstellen. Das war wahrscheinlich zusammengeknotet und sollte einen Ball darstellen. Und war just damit nach zweimal mit der Nase stoßen, flöppte es auseinander und es ward eine Schlange daraus.
Wobei ich nicht sicher bin, ob das nicht vielleicht sogar noch so, weißt du, so gedacht ist, weißt du, dass man das vielleicht sogar wieder aus und wieder zusammenrollen kann. Das würde ich jetzt, also könnte ich jetzt jedenfalls nicht zu 100% sagen. Aber dann sehen wir hier so Fäden, die da rausgucken, die einfach nichts sind, auch wenn man daneben steht, was ein Hund in der Schnauze haben sollte. Dieses Teil habe ich gekauft, weil es nicht ganz so farblich aufdringlich war wie viele andere Produkte in diesem Geschäft und weil es irgendwie aus so einem Recyclingstoff war. Weil ich dachte, wenn ich schon so einen Scheiß kaufe, dann soll der Planet nicht noch übermäßig darunter leiden. Wahrscheinlich sowieso auch alles Greenwashing, aber jetzt ist es auch noch so, dass diese ganzen Textilelemente, die dieses Teil hat, die sind unglaublich fusselig. Und das ist mir aufgefallen, als ich das auf unser früher mal beige gewesenes Sofa gepackt habe, dass sich plötzlich da so Fusseln auftaten. Und jetzt bin ich wirklich alles andere als ein reinlicher Mensch, wobei... Sollte ich das wirklich so sagen? Nee, so extrem würde ich es nicht formulieren. Du weißt, was ich meine. Jedenfalls nicht überkritisch, was solche Dinge betrifft. Aber ich dachte, wenn sich davon jetzt so viel Textil ablöst, dann löst sich das doch auch ab, wenn Trudi das
richtig
da drin rumschnüffelt, darauf absolut rumkaut. Und die soll doch nicht so viel, wo auch immer es herkommt, aber die soll doch, weißt du, die hat doch dann nach einer Stunde, hat die doch dann ein halbes Kilo von diesem Textilzeug aufgefressen.
Das geht ja, pass nicht mal auf, jetzt kommt ja der Gag an der Geschichte. Die frisst es ja nicht nur auf, weil sie daran leckt, sondern schnüffeln bedeutet hektisch ein- und ausatmen. Die schnieft es durch
die Nase. Das ist ja noch schlimmer.
Genau, sie schnieft es durch die Nase. Und deshalb ist dieses Produkt, mit Verlaub gesagt, schon aus der Ferne betrachtet, ein großer Berg Müll.
Aber wirklich. Ja, ja. Aber du kennst dich doch aus. Ist das denn, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass sowas in Deutschland so wie TÜV geprüft ist oder dass man, bevor man sowas auf den Markt bringt, dass man so eine Ungefährlichkeitsbescheinigung oder irgendwie sowas bräuchte.
Also pass auf, ich plaudere jetzt mal so richtig aus dem Nähkästchen. Also erstmal will ich einmal kurz sagen, mir hat eine Hörerin geschrieben, wir haben letztes Mal tatsächlich, und das ist jetzt kein verklausulierter Werbeblock, den du hier eingeleitet hast, aber wir haben in einer der Folgen über unseren neuen Schnüffelteppich geredet oder ich habe ihn gepostet oder was auch immer und habe da erzählt, dass ein Gag dieses Schnüffelteppichs ist, dass der sehr dicht ist und man dann infolgedessen natürlich die Leckerchen viel besser verstecken kann. Bei vielen Schnüffelteppichen ist es so, dass wenige Zapfen da sind, infolgedessen ist der Gag so schnell vorbei und wir haben es halt eben sehr dicht vernäht. Jetzt hat die potenzielle Kundin aber das so verstanden, als hätten wir Löcher und Verstecke da eingebaut und hat also den ganzen Teppich nach Löchern abgesucht. Und hat es also, ich muss es dann irgendwie holprig formuliert haben, also nochmal, da gibt's keine Geheimverstecke, aber dadurch, dass es so dicht ist, kann man eben die Kekse da drin wirklich gut verstecken. Und jetzt komme ich gleich noch zur Firma Hunter, weil du jetzt sagst, ja, aber dieses Produkt, warum, wir sind doch in Deutschland eigentlich sehr kleinlich mit Zertifizierungen und so weiter. Und das ist tatsächlich auch so. Aber in dem konkreten Fall, dann wird dann halt geprüft, sind da Chemikalien drin, wenn da ein Kind dran leckt, wird es sofort ohnmächtig oder erst in 3 Tagen und diese ganzen Geschichten. Aber das ist jetzt ganz klassisch, dass das ein Produkt ist, was von jemand gebaut wurde, der sich A, 0,0 mit Hunden auskennt und von jemandem geprüft wurde, der sich genauso wenig auskennt. Das heißt, die werden wahrscheinlich gesagt haben, ja gut, da ist jetzt so ein Fusselchen, aber was ist eigentlich das Problem daran? Ich meine, der Hund stirbt ja nicht, wenn er da an einem Fussel leckt. Stimmt auch. Und ich glaube auch nicht, dass dieses Produkt jetzt sofort morgen lebensgefährlich ist. Aber ich glaube sehr wohl, dass wenn sich diese kleinen Härchen da ablösen und ein Hund da echt mal wochenlang immer ein- und ausatmet, dass das alles andere als gesund ist. Ja. Aber ich glaube, das ist dann so eine Grauzone. Und jetzt kommt's, immer dann, wenn uns, es kommen ja viele Hersteller zu uns und wollen bei uns im Shop gelistet werden. Und das finden wir ja auch cool. Oder wir gehen ja auch auf Hersteller zu und sagen, ey, ihr habt ein cooles Produkt, sollen wir das bei uns aufnehmen? Finden wir super. Wir testen das aber natürlich völlig anders, und ganz anders praxisnah. Also ich erlebe das immer, zum Beispiel, wenn uns Leute Produkte mit Reißverschlüssen präsentieren. Dann sagen die, ja, guck mal, da kann die Zunge nicht hängen bleiben und. Und dann fülle ich diesen Futterbeutel prall und aus 1 Meter schmeiße ich den mit voller Wucht gegen die Wand und dann macht's plöpp und die Kekse sind raus. Damit ist das Ding als Futterbeutel nicht geeignet. Und dann gucken die mich aber an und sagen, was hat er denn jetzt? Warum macht er das denn jetzt so? Oder... ich mache dann zum Beispiel bei Trinknäpfen oder Wassernäpfen Geräuschetests. Also wie laut wird der, wenn der Hund mal mit der Pfote reinpatscht und sowas? Und das sind natürlich alles Dinge, die, sag ich mal, eher aus der Praxis kommen. Und da hat jemand wahrscheinlich und ziemlich sicher bei der Firma Hunter, weil das ja dann doch eher eine erfahrene, renommierte Bude ist, geguckt, okay, wie sind die Chemikalien und so weiter und so fort. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir für den Schnüffelteppich so einen Polarvlies verwenden. Der ist halt sehr robust, aber eben sehr, da fusselt mal genau gar nichts. Also nichts.
Das ist ja von den, der wird ja hergestellt aus den letzten Polarbären, ne?
Genau. Also das ist, wir kaufen ja teilweise in Zoos, kaufen wir ja Polarbären auf und häckseln die.
Um die zu erlösen.
Ja, und lassen die aber Robert Mark Lehmann zertifizieren. So, pass auf jetzt zu Hunter, ne? Ganz, ganz lustig. Also Hunter ist ja, doch ein sehr alteingesessenes Unternehmen. Die sind ja sehr lang auf dem Markt. Und vor einigen Jahren haben die bei uns mal angefragt, ob wir irgendwie Kooperationsprodukte herstellen wollen. Und wir beschäftigen uns ja immer mit den Firmen dann erstmal sehr ausgiebig, bevor wir eine Kooperation eingehen. Und dann haben die einen Termin gemacht mit Michael und Karl. Und die sind dann brav dahin gefahren. Und ich glaube, Andrea Beusmann war sogar noch dabei. Und haben dann sozusagen die Firma gezeigt, das Werk und so weiter. Also da war ein ganzer Tag weg, ne? Also 3 Mitarbeiter, mindestens 2, haben einen ganzen Tag sich damit beschäftigt. Und danach haben wir einfach nie wieder von denen gehört. Also noch nicht mal. Also wir haben jetzt nicht geschrieben, hört mal, das und das passt uns aber nicht. Übrigens, das und das hätten wir gern verändert. Sondern einfach Kommunikationsabbruch. Gab's nicht mehr.
Schon, also, weil es schon anstrengende Fragen waren.
Ich glaube das noch nicht mal, sondern ich glaube, und ich glaube auch gar nicht, dass das für die Firma Hunter repräsentativ ist, sondern die beiden, die dafür verantwortlich waren, hatten einfach keinen Bock. Also das heißt, dann kam so, wir schreiben dann danach ja, Mensch, vielen Dank für den Termin und lasst uns jetzt mal einen Call machen und gucken, was fanden wir cool, was nicht. Einfach nie mehr gehört. Also wirklich unfassbar, so ein Zeitfresser-Ding. Da war ich doch sehr erleichtert, dass ich nicht dabei war.
Die haben wahrscheinlich auch nach dieser Devise gelebt, Arbeit zieht Arbeit nach sich. Das könnte sowas gewesen sein, ne?
Vielleicht. Vielleicht ist es auch das, dass die da gespürt haben, mit dem Ritterkosmos könnte es anstrengend sein. Und das ist es ja auch. Das muss man ja einfach sagen. Also ich glaube, dass alle unsere Kooperationspartner sagen, boah, das war aber zu Anfang anstrengend, weil wir ja sehr kleinteilig denken und sehr detailverliebt und uns einfach ein paar Dinge extrem wichtig sind. Und das gruft sich dann ein, weil die Partner dann in aller Regel verstehen, da geht's ja nicht um irgendwelche Eitelkeiten, sondern da geht's einfach um die Sache. Naja, okay, also du, halten wir kurz fest, es war keine schlaue Idee, ungeduldig zu sein.
Ja, das in dem Fall muss ich das einräumen, das war keine schlaue Idee. Und wo du jetzt gerade von Abschlecken sprichst, ich habe noch einen Tipp des Tages, den ich eigentlich natürlich für später in der Sendung mir aufgehoben hatte. Aber wie das oft so ist mit Trends, die aus den USA zu uns rüberschwappen, die sind nicht alle so gesund. Und in dem Fall finde ich den Trend auch sehr kurios. Dieser Trend hat schon dazu geführt, dass sich ein Pharmakologe von der Uni Ulm zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, das ist wirklich keine gute Idee, das sollte man nicht machen. Jetzt und zwar Kröten abzuschlecken.
Ach, wie lustig. Weißt du was, mir lag jetzt auf der Zunge, jetzt kommt Kröten lecken oder sowas.
Ja.
Oh nein, und das machen die dann, weil die high sein wollen oder was? Lecken dann angeblich
Genau. Kröten? Also das ist passiert nach 30 Minuten etwa nach dem Abschlecken der Kröte, können Symptome wie Euphorieenthemmung, Wahrnehmung von Farben und Lichteffekten, aber auch Verwirrung, Schwindel, Kopfschmerz, Übelkeit und Erbrechen eintreten. Je nach Konzentration kann es laut diesem Experten eben auch zu Vergiftungen mit lebensbedrohlichen Komplikationen wie starkem Blutdruckanstieg und Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand kommen. Also das ist ganz abgesehen davon, dass so ein Krötentrip, glaube ich, auch einfach mal schlecht sein kann und man da das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr raus, geht es eben offenbar auch aufs Herz.
Aber das waren jetzt die Symptome bei der Kröte. Was sind denn die Symptome bei den Menschen? Die arme Kröte, da kommt ja irgendwie so ein random Fregel und leckt an mir. Das will man doch nicht.
Was für eine berechtigte Frage. Wie ist das wohl für die Kröte? Ja. Ich schätze mal auch nicht so schön, weil ist doch bestimmt auch für die Haut nicht gut.
Naja,
da wird doch diese.
Ich gehe davon aus, dass die Kröte tausendmal klüger ist als der, der an ihr leckt. Und die Kröte wird das wahrnehmen. Ich habe so richtig vor Augen, da hab ich so, bin ich sofort wieder im Zeichentrickmodus, wie die Kröte so innerlich mit den Augen rollt und denkt so, nee, schon wieder oder was? Wieder so ein Doofkopf.
Ja, Wahnsinn. Man muss es nicht unbedingt direkt lecken. Also man kann es zum Beispiel auch durch einen Sud aufnehmen, der aus Krötenhaut gekocht wird. Und man kann es auch rauchen tatsächlich. Mm.
Also da muss ich wirklich, ja gut, aber ich meine, bei Camel haben die Leute ja vielleicht auch gedacht, dass sie Kamele rauchen. Aber ich würde wetten, wenn das untersucht wird, dass 99,9% der Menschen, die an Kröten lecken, männlich sind. Ich glaube, dass ganz wenige Frauen so hohl sind, zu sagen, hör mal, und was machst du heute? Ja, ich gehe an der Kröte lecken.
Würde ich
so
unterschreiben. Ich finde es auch interessant, dass die auf dem Bayer auch da, also die Kröten selbst werden auch gehandelt. Das ist gar nicht so, dass du da im Darknet unbedingt ausschließlich irgendwelche Produkte daraus, sondern du kannst in Deutschland offenbar ganz legal kannst du diese Kröten kaufen dafür. Na ja, gut, aber es andererseits ernsthaft wundert jetzt uns das nach allem, was wir schon so gesehen haben in irgendwelchen Auffangstationen und so weiter, was man in Deutschland alles kaufen kann. Irgendwie auch nicht.
Stimmt allerdings. Stimmt allerdings.
So, ich habe jetzt noch, heute ist Trudis erster Schultag. Wir werden ja hier im Podcast immer mal wieder ein bisschen aus Trudis Trainingstagebuch sprechen. Ach, und heute ist ihr erster Schultag. Wir werden heute um 14 Uhr auf dem Platz stehen bei Nicole. Und ich bin schon aufgeregt. Trudi ist es nicht. Also sie kriegt von all dem nichts mit. Sie lebt ja sehr stark im Moment. Aber ich bin schon aufgeregt und freue mich sehr drauf.
Das ist aber spannend, ehrlich gesagt. Ja. Das ist aber wirklich sehr, sehr spannend. Spannend. Unabhängig von Trudi, hast du denn das Gefühl, da gibt es so etwas, wo du sagst, okay, das ist meine erste Baustelle, die möchte ich Nicole mal erzählen?
Die erste Baustelle ist, glaube ich, wirklich das Giftködertraining, weil Trudi ist, glaube ich, die ersten 12 Lebensmonate weitgehend auf sich gestellt gewesen und hat sich ihr Futter alleine beschafft.
12 Wochen, oder?
Nee, ich glaube, die ist ja anderthalb. Die ist im Mai 24 geboren.
Okay, ich dachte, die wäre ein Jahr alt.
Und das scheint doch noch recht tief in ihr drin zu stecken. Also ich bin gestern Abend auch wieder, wohne in einem Stadtviertel. Wenn ich ein Straßenhund wäre, ich würde hier auch hinziehen. Es gibt hier sehr viele Dönerimbisse zum Beispiel oder Wurst.
Viel Erbrochenes.
Viel Erbrochenes auch. Wobei, das habe ich zum Glück noch nicht gesehen, dass sie sich dafür interessiert hat. Muss sie auch gar nicht, weil sie kriegt ja das ganze Premium-Zeug, liegt ja auch schon da. Und das ist doch wirklich manchmal ein kleiner Spießrutenlauf, sie an dem ganzen Kram vorbeizuziehen. Aber viel schlimmer ist, dass die jetzt gerade auch in unserem Viertel, aber auch in zwei angrenzenden Vierteln zunehmend Giftköder gefunden werden. Und zwar das ganze Programm, also von Schrauben über Nägel in Fleisch bis hin eben zu irgendwelchen ätzenden Stoffen, die da mit dem Futter versetzt sind. Und das hat für mich schon Priorität.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, im Moment bahnt sich so zwischen euch beiden was an, was man beachten sollte.
Ja, also an eine Sache musste ich seit der letzten Folge tatsächlich denken, weil du gesagt hast, dreh die mal lieber nicht hoch, drinnen. Ne? Und eigentlich ist Trudi wirklich ja auch der entspannteste Hund überhaupt, wenn man sich, wenn sie zu Büro liegt oder auch wenn ich zu Hause bin, die schläft dann viel und ist eigentlich dann wirklich extrem geschmeidig. Und dann habe ich mal, als ich aus der besagten Zuhandlung kam, habe ich dann mal so einen Futterbeutel geworfen und habe gesehen, was Trudi auch noch so kann. Und wie das aussieht, wenn die so seitwärts aufs Sofa fliegt und wie viel Power da drin steckt. Ja, ja. Und auch wie sie sich das dann auch einfordert, ne? Wie viel Druck da auch sein kann. Und da musste ich ein bisschen auch noch an deine Worte denken, dass ich das auf gar keinen Fall übertreiben sollte. Mich hat es einfach interessiert, wie sie so drauf reagiert. Und wenn man an so einem Bürotag, möchte man ja zwischendurch auch den Hund mal so ein bisschen bespaßen. Und dann wirft man schon
und
mal
das
was.
Ist auch, genau, und das ist auch okay. Aber bei Trudi finde ich, also früher in der Retriever-Szene, in der Apportierwelt, hieß es ja immer, also ein Dummy ist zum Arbeiten da und das ist kein Spielzeug. Und da wird immer konzentriert und Steadiness und Dummy fliegt und dann wird er geschickt. Und ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich war bei irgendeinem Seminar mal vor 100 Jahren. Und dieser Trainer, oder ich meine, es war sogar eine Frau, ich weiß es einfach nicht mehr, aber in diesem Seminar waren halt so viele so Jäger, ne, alle so irgendwie im Lodenmantel, alle Klischees. Und da sagte der Referent oder die Referentin, ja übrigens, bei mir gibt's aber auch jeden Tag sogenannte Happy Dummies, wo es einfach nur darum geht, den Hund glücklich zu machen. Und die schmeiß ich kreuz und quer, da könnt ihr euch alle auf den Kopf stellen. Und da ist mal gar nichts mit Bleib und so. Da habe ich einfach Lust drauf. Und ein Hund kann das auch durchaus differenzieren, wenn er eine solide Grundausbildung hat. Und das ist eigentlich genau der Fokus. Nämlich zu sagen, bring so einem dynamischen Hund wie Trudi wirklich bei. Also schau mal, wenn ich Bleib sage, meinen wir wirklich Bleib. Und ich mache die Übungen so kleinteilig und so banal, dass sie schafft zu bleiben. Und irgendwann ist ja die Idee, dass alles wild um sie herum passiert und sie bleibt. Und wenn sie das kann, dann ist es auch egal, die mal hochzudrehen. Und dann gehört das auch mal dazu. Der Fehler, der eben gemacht wird, gerade bei jungen Hunden, ist, dass die Leute glauben, man muss den Hund auslasten und dann drehen die den auf. Und dann hast du irgendwann den Hund, der nicht runterkommt. Oder die Hunde, die während des Agility-Parcours wie von einer Tarantel gestochen kläffen. Oder hysterisch frustriert sind, weil sie nicht dran sind und so weiter. Und das, finde ich, darf man dem Hund nicht antun. Aber ansonsten, wenn das irgendwie die Struktur stimmt und alles irgendwie passt, ja, dann go for it. Und dann auch gerne hochdrehen. Und dann ist auch mal Anspringen erlaubt. Und dann ist mal Halligalli erlaubt.
Aber ich bin, glaube ich, nicht sicher, ob ich das schon richtig verstanden habe, wie man diese Gratwanderung genau schafft. Also indem man vor allem diese Impulskontrolle gezielt trainiert, genau, mit ihr. Und das ist eigentlich der Schlüssel dazu, dass man das an- und ausstellen kann sozusagen.
Genau. Also das heißt, wenn ich zu Anfang mit einem Hund Bleib trainiere und er soll was apportieren, ist es ja erstmal ein sicheres Bleib außerhalb des Apportierens und dann schmeiße ich nicht sofort das Dummy, den Beutel, den Ball, whatever, sondern ich lege den irgendwo hin, dann kriegt der Hund die Belohnung, dass er geblieben ist, dann sammle ich den Apportiergegenstand wieder ein, das heißt, der Hund rennt gar nicht hinterher, also er hat gar nicht die Erwartungshaltung, jetzt ist immer Party. Und irgendwann fange ich an, den Hund zu schicken auf einen ruhigen Gegenstand, der da liegt, also der gar nicht in Bewegung ist. Und wenn das alles wunderbar klappt und ich kann auch mit der Reizangel richtig Gas geben und der Hund bleibt, wenn das ein Hund kann und diese Ruhe und Impulskontrolle und Steadiness hat, wenn du auf dem Trainingslevel bist und du gehst dann hin und sagst, hör mal, von mir aus auch zweimal am Tag, drehe ich die hoch, bis die Schwarte kracht. Und da ist wirklich alles erlaubt mit Anspringen und alles und Getröte und hast du nicht gesehen, dann ist das für mich total in Ordnung. Die Leute fangen nur leider mit dem Schritt 2 an. Das heißt, die glauben, möglichst häufig schmeißen, möglichst dynamisch, weil dann ist der Hund ja K.O. am Ende.
Ja.
Die wollen ja, dass der Hund wirklich happy ist und dass der eine Dynamik erlebt hat. Und der größte Fehler bei Hunden, die eine dynamische Veranlagung haben, ist, diese Dynamik zu fördern. Denn einen Hund aufzudrehen, ist in aller Regel viel, viel leichter, als einen Hund wieder runterzufahren.
Ja.
Also da muss ich immer lachen, wenn ich Nachrichten kriege. Ja, also wir reden von jungen, gesunden Hunden. Wie weit kann ich mit dem joggen? Wie lange kann ich mit dem spazieren? Wie viel kann ich mit dem trainieren? Und das ist ja eigentlich genau die Frage, die der Hund sich umgekehrt stellt, dass er denkt, hör mal, jetzt komm, das ist ja jetzt hier nur ein kleines Aufwärmprogramm gewesen. Deshalb, ich kann dem Durchschnittshundehalter, zu denen ich mich zähle, nur raten, dreh den Hund nicht hoch.
Okay, gut. Ja, wir laufen sind wir auch schon zusammen gewesen. Wir haben jetzt schon viele, viele neue Sachen zusammen erlebt und es macht einfach nur Spaß.
Und all das fördert die Bindung. Auch das wird ganz oft unterschätzt, dieses gemeinsame Erlebnis zu haben, fördert Bindung. Das erlebe ich ganz häufig bei Welpentraining, dass die Leute denken, also erstmal ist es gut, wenn früh trainiert wird, um eine Basis zu legen, alles ist super. Und denken dann, Sitzplatz, Fuß, Bleib fördert die Bindung. Das ist alles Quatsch. Also gemeinsame Erlebnisse und Dinge auch mal ausgehalten haben oder dass der Hund die Erwartungshaltung kriegt, hey, da, wo ich mit Katharina hingehe, da passiert was Schönes und da ist irgendwie ist angenehm und oder da war mal Stress, aber wir haben es irgendwie ausgehalten. Und diese Gemeinsamkeit und diese gemeinsame Zeit, das fördert Bindung. Deshalb ist ja immer die Frage, was braucht ein Hund zum Glücklichsein? Und da kann ich immer nur sagen, so möglichst wenig alleine sein und viel Kontakt zu seinen Menschen haben. Also das ist eigentlich das, worum es geht.
Ja. Ich habe dir das beim letzten Mal gar nicht zu Ende erzählt. Es ist ja so, wir hatten ja uns vorgenommen, dass wir, bevor wir uns wieder für 15 Jahre auch auf einen Hund einlassen und dann auch vor Flugreisen, vor längeren Abwesenheiten ohne Hund natürlich auch zurückschrecken, weil ich selber finde das eigentlich immer unerträglich, wenn man sich so lange vom Hund trennen muss. Und finde auch tatsächlich, dass Urlaub eigentlich gar kein richtiger Urlaub ist, wenn der Hund nicht dabei ist. Jedenfalls, wenn es so längere Zeiträume sind. Und daher hatte ja eigentlich das jetzt so von dieser zeitlichen Konstellation gar nicht so richtig gepasst, weil wir diese Reise schon geplant hatten. Und jetzt ist es so, dass wir 3 Wochen im November weg sein werden. Und zwar in Japan und Taiwan. Und wenn ich es jetzt könnte, würde ich das tatsächlich am liebsten canceln. Aber ich kann das gar nicht mehr canceln.
Aber ich hab's geahnt, ehrlich gesagt. Und genau, du, und ich bin mir auch relativ sicher, wäre diese Reise, wärst du allein,
ja,
dann wäre die Reise würde nicht stattfinden. Aber das kannst du natürlich dem Rest der Reisegruppe erstmal nicht zumuten.
Nein, das kann ich wirklich nicht machen. Und ich bin auch sicher, wenn ich erstmal da bin, dann wird sich das auch irgendwie ergeben.
Ja.
Aber mit diesem, ich hatte schon so diese Sorge. Und dann, ich habe ja auch zu Johanna gesagt, dass ich so zurückhaltend bin, weil ich ja weiß, dass das stattfinden wird und wie das dann jetzt auch für Trudi sein wird, wenn sie dann erstmal, also Johanna hat nämlich angeboten und das hat sie dann auch also sofort gesagt, dass sie sich freut, wenn sie sie nochmal für diese Zeit nehmen darf. Und wenn es denn dann am Ende dabei bleibt, dass sie bei uns ihr für immer zu Hause hat. Und das ist natürlich so. Aber trotzdem fällt es mir jetzt wirklich sehr, sehr schwer.
Verstehe ich voll.
Ich würde ihr am liebsten irgendwie vermitteln, dass ich sie ja wieder abhole. Und das ist natürlich auch völliger Quatsch, weil wie gesagt, der Hund lebt im Moment und der Hund freut sich ja auch unglaublich, Johanna zu sehen und ist ja da auch einfach sehr froh gewesen. Oder wie siehst du die Lage? Kannst du nicht noch irgendwas sagen, womit ich mich besser fühle?
Nein, es ist für den Hund jetzt wirklich schlimm. Nein, also pass auf. Mir war gar nicht so klar, dass sie wieder zu Johanna geht. Das ist mit Sicherheit die Optimallösung. Aber ich mache mir ja zwischendurch Notizen hier.
Ja.
Was ich dir aber auch noch sagen wollte, wäre Trudi jetzt für die 3 Wochen zu Menschen gekommen, denen du vertraust und denen du sagst, hey, die sind nett und die sind sozial kompatibel, wäre auch das für Trudi nicht dramatisch. Denn der große Vorteil wäre, dass Trudi wieder einen Menschen mehr kennenlernt, den sie positiv abspeichert. Denn unter dem Aspekt kann man das auch mal sehen. Natürlich ist völlig klar, ist jetzt nicht die Optimallösung, dass nach der kurzen Zeit 3 Wochen Urlaub kommt. Ist ja völlig klar. Aber es ist nichts, wo ich sagen würde, ey, das kannst du nicht bringen, weil das hätte ich dir im Vorfeld ja gesagt. Da hätte ich ja vehement, wir haben ja im Vorfeld drüber geredet, vehement gesagt, ey, mach das nicht. Dann lass sie jetzt wirklich noch so lange bei Johanna oder schlepp sie zu mir oder was auch immer. Aber dann starte den Einstieg danach. Bin ich überhaupt nicht der Meinung, weil ich glaube, dass gerade für Trudi diese Abwechslung und zu sagen, ach, da sammle ich eine Erfahrung, gut ist. Blöd wäre natürlich, wenn die jetzt in eine Hundepension käme oder für 3 Wochen in einem Zwinger untergebracht würde. Auch wenn die Jägerschaft das ja jetzt nicht mehr Zwinger nennen möchte, sondern Aufenthaltsort. Also das wäre natürlich alles Mist. Aber weißt du, sie landet jetzt bei Johanna und letztlich auch bei Hazel, also auch einen stabilen Hund dabei. Also da würde ich mir echt keine Sorgen machen. Und ihr fangt auch nicht bei Null wieder an, wenn ihr euch seht.
Nee.
Das glaube ich echt.
Ja, gut.
Naja. Übrigens, ich hatte. Sollen wir erst ein schwachsinniges Rassenproblem machen? Weil ich hätte noch. Ich habe noch 2, 3 schöne Sachen, die wirklich sehr schön waren für mich in der Zeit.
Ja, dann lass uns doch ein schwachsinniges Rassenporträt machen. Ich schlage vor, die FCI-Standard Nummer 345.
Da freue ich mich jetzt sehr drauf.
Und es,
das ist ja meine Lieblingsrasse.
Ja, ich mache es dir heute leicht. Ich sage dir, es ist eine Rasse, von der ich hätte schwören können, dass wir sie mindestens schon 2-mal thematisiert haben. Und wir haben auch definitiv schon über diese Rasse gesprochen, aber offenbar nicht in einem klassischen Rasseporträt, wie wir es kennen und lieben. Größe und Gewicht. Ideale Widerristhöhe 25 cm bis 30 cm. Gewicht
wird klein.
Jeweils 1 Kilogramm pro 5 Zentimeter Widerristhöhe. Das ist eine Textaufgabe. Es ist ja eine Frechheit. Das heißt, ein 25 Zentimeter großer Hund sollte etwa 5 Kilo wiegen und ein 30 Zentimeter großer Hund 6 Kilogramm. Okay, ja gut.
Da kann ich dir sagen, die spektakuläre Textaufgabe von Moritz in der Grundschule. Ich weiß nicht, ob wir hier mal drüber geredet haben.
Ich weiß es nicht,
Lehrerin, die Textaufgabe war, was weiß ich, Claudia hat 18 Äpfel. Ne? Und Philipp möchte 3 davon haben. Wie viel hat Claudia danach noch? Und Moritz' Antwort war, das weiß ich nicht, weil nur weil Philipp die möchte, weiß ich ja nicht, ob Claudia die abgegeben hat. Und ich finde, und er meinte, und ich schwöre bei Gott, das meinte der nicht provokativ.
Das hat er.
Sondern das ist Moritz, absolut Moritz Scharfsinn, zu sagen, okay, da steht ja nicht, sie hat's abgegeben, sondern der Junge möchte das haben. Mhm. Also,
und die Erfahrung hatte er vielleicht selber auch schon mal gemacht, dass man nicht alles, was man möchte, auch bekommt.
Und wenn ich die Lehrerin gewesen wäre, ich hätte den Lob preist und mich beömmelt und wäre erstickt vor Lachen und hätte den Eltern einen Blumenstrauß geschickt und in Zukunft meine Fragen anders gestellt. Da gab's aber einen leichten Anschiss. Wie absurd. Ja, okay, so, wir sind jetzt beim Hund mit 25 und 5 und 30 und 6. Mhm.
Genau.
Also ein kleiner Hund, aber irgendwie auch nicht ganz leicht.
Ja. Das Haarkleid kann glatt, rau oder stichelhaarig sein, muss wetterfest sein. Das Haar sollte nicht verändert, in Klammern gezupft werden, um es glatt oder stichelhaarig wirken zu lassen. Wer würde denn auch so etwas tun? Das Gangwerk, geradlinig, frei und federnd. Die Pfoten rund, mit harten Ballen, nicht groß, mäßig gewölbte Zehen, weder nach innen noch nach außen gestellt.
Mhm.
Die Rute. Darf in der Ruhe herabhängen, sollte in der Bewegung aufrecht getragen werden. Wenn kupiert, reicht die Rutenspitze bis zur Höhe der Ohren.
Ach, okay. Mhm. Ja.
Der Hals kräftig und klar umrissen, den Kopf in aufrechter Haltung tragend.
Also woran ich schon festmache, dass es nicht eine der typischen Gesellschaftshündchen ist. Die Formulierungen, die du benutzt, also ne, kräftiger Hals und so, und es geht um Gewichtsangaben, Sichelhaar, also so borstiges Haar und so weiter, weist ja eher auf einen Gebrauchshund hin. Also so sind ja die Beschreibungen bei Gesellschaftshündchen nicht. Infolgedessen, dass es ein kleiner, kompakter Hund ist, bin ich schnell bei Rattenjagd. Also es wird ja auf jeden Fall was Kleinterrierartiges sein. Und wenn du keine Einleitung gemacht hättest, hätte ich nie in diese Richtung gedacht, in die ich jetzt denke. Weil ich auch denken würde, haben wir schon 1 Million Mal gemacht. Befindet sich in dem Namen des Hundes ein Geistlicher, der aber aus meiner Sicht als Geistlicher völlig ungeeignet war?
Ich glaube ja. Also Letzteres könnte ich nicht bewerten, aber die erste Hälfte des Satzes stimmt.
Ja, dann ist es wahrscheinlich der Jack Russell.
Genau.
Ach krass, dass wir den nie hatten.
Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe jetzt aber noch mal in die Übersicht geguckt. Die packe ich auch noch mal in die Shownotes, diesen Link zu unseren Rasseporträts, der ja dankenswerterweise von einem aufmerksamen Hörer wird da ja diese Übersicht gepflegt. Aber tatsächlich ist es so. Kurzer historischer Abriss. Der Jack Russell Terrier entstand in den Jahren nach 1800 in England dank der Bemühungen des Reverend John Russell. Er entwickelte eine Linie von Fox-Terriern, die mit seinen Foxhounds laufen und unterirdisch Füchse und andere Beutetiere aus ihren Bauten sprengen konnten. Es entwickelten sich 2 Varietäten mit in ihren Grundzügen ähnlichen Standards, jedoch einigen Unterschieden, vor allem in der Größe und den Proportionen. Der größere, quadratischer gebaute Hund ist als der Parson Russell Terrier bekannt. Der kleinere, etwas länger proportionierte Hund ist der Jack Russell Terrier.
Pass auf, weißt du, was das wirklich Schöne an der Geschichte ist? Jack Russell war ja, also John Jack Russell war ja ein Geistlicher, aber parallel ein völlig extrem passionierter Jäger. Aha. Und dann frage ich mich, wie passt jetzt
was
das?
Was hätte Jesus dazu gesagt?
Ne, genau, wie hätten wir das denn so gefunden? Also passionierter Jäger und offensichtlich so gallig und geil auf die Jagd, dass er sich ja sogar Gedanken dazu gemacht hat, welcher Hund könnte optimal sein und fängt das Züchten an und so weiter. Und hast du zufällig, und das ist wirklich sehr lustig, ich hab über den Jack Russell Terrier in einer meiner Programme ja eine Nummer gemacht und habe gesagt, okay, wir sagen doch so häufig, Hund und Halter werden sich immer ähnlicher im Laufe der Zeit.
Ja.
Dann müsste das doch bei dem Erfinder einer Rasse und dem Hund extrem ähnlich sein. Und dann habe ich gesagt, der Jack Russell hat nur zwei Dinge im Kopf. Abhauen, Sex, Sex, abhauen. Und wenn wir dann wissen, dass Jack Russell ein Geistlicher war, ist es sehr, sehr lustig. Und es ist natürlich völlig abstrus, dass er da so Rasseexperimente gemacht hat. Aber jetzt ist es wirklich lustig. Laut Überlieferung hast du zufällig vor dir liegen, wie sozusagen die Stammmutter dieser Rasse hieß? Also eine Rasse, die steht für übertriebene Sexualität, übertriebene Aggressivität, über, ja, hier und da auch ein bisschen zu aufgedreht sein?
Nein.
Trump. Das kann man sich doch gar nicht ausdenken.
Nein.
Oder? Die Trump gilt tatsächlich als Stammmutter der Rasse sozusagen. Und es ist ja so lustig. Also wie sich da ein Kreis schließen kann.
Absolut.
Ist ja wohl mal sensationell.
Absolut. Aber ich wusste auch noch gar nicht, ich hatte im Kopf, dass du von denen schon öfter mal gesagt hast, dass die in viele Beißvorfälle verwickelt sind.
Ja, insbesondere
mit Kindern. Aber dass der so einen überzogenen Sexualtrieb hat oder so, das hatte ich nicht so auf dem Zettel.
Also die Jack Russell Rüden, ne? Und wir reden jetzt wirklich auch von, ja, positiv gemeint 0815 Zucht. Also jetzt noch nicht mal, wir reden nicht von Massenzucht und keine Ahnung. Derart oversexte Hunde ist irre. Es ist wirklich irre. Also, und die werden ja auch natürlich, wie viele kleine Hunderassen, sehr früh geschlechtsreif. Jetzt sind die mit 4, 4,5 Monaten in einer Welpengruppe und dann ist da so ein, ja sag mal, ein Berner Sennenhund, häufig Spätentwickler, und der ist doch so, juhu, ich fange den Schmetterling. Mhm. Und der 4,5 Monate alte Jack Russell Terrier rennt da rum und will alles wegrappeln, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Also die sind dann schon in so einer unterschiedlichen Entwicklungsphase, das ist wirklich krass. Also deshalb haben wir es sehr häufig, dass wir die jungen Jack Russell Terrier, wenn die diese Entwicklung nehmen, sehr früh mit vielen erfahrenen Hunden zusammenlassen. Also dass die da gar nicht den Größenwahn so ausleben.
Okay.
Also wirklich, wirklich stark oversexte Hunde.
Und das ist bei kleinen Rassen, ist das generell so, dass die schneller geschlechtsreif werden?
Die Sexualität und das Andeuten und Spielen und Ausleben von Sexualität. Also je kleiner eine Hunderasse ist, je schneller geht sie von der Verhaltensstruktur in ein Erwachsenenverhalten über. Das heißt also, dass du sehr häufig hast, dass so eine Dogge mit 7, 8 Monaten noch wirklich sehr plump und sehr verkindlicht ist. Alleine schon die Motorik. Wenn du einen 4, 5 Monate alten Jack Russell Terrier gehen siehst, der hat von einem Bewegungsapparat eigentlich nichts Babyhaftes.
Ah, interessant.
Und ein 5 Monate alter Golden Retriever, das ist ein Watschelwesen, babyhaft im Quadrat. Also die sind dann schon sehr früh motorisch reif. Deshalb ist ja das Schwierige in den Welpengruppen oft, nicht nur, dass der Größenunterschied so krass ist, also dass einfach jetzt mal ein Berner Sennenhund mit 4 Monaten, das weiß ich nicht, wievielfache eines Jack Russell wiegt, und dann ist der halt in der Spielform plump, trampelt dreimal auf den Jack Russell drauf. Der Jack Russell merkt, das tut weh und sagt, okay, dann muss ich jetzt Maßnahmen einleiten, dass der nicht mehr zu nahe kommt. Mhm. Also wird dann schnell ruppig. Aber umgekehrt hat ein 4, 5 Monate alter Jack Russell Terrier schon eine andere geistige Reife und eine andere geistige Kapazität. Der will schon ganz andere Sachen machen und braucht auch schon ganz andere Sachen. Und deshalb muss man das sehr individuell entscheiden, auch mal so einen Hund aus der Welpengruppe rauszunehmen und zu sagen, das geht nicht. Das ist so ein bisschen wie Kinder, die vielleicht mit 4 schon eigenständig lesen können und wollen. Das ist dann für die manchmal schwierig, weil die ja im Sozialverhalten auch 4 sind.
Ja.
Aber im Kindergarten dann eben manchmal sehr unterfordert sein können. Und da ist eine individuelle Förderung natürlich in einem durchschnittlichen Kindergarten sehr schwierig. Das ist ja auch etwas, was ich an Grundschullehrern extrem bewundere, weil die Challenge ist ja, dass in der ersten Klasse sitzt ja Heinblöd neben einem zukünftigen Physik-Nobelpreisträger. Und die unter einen Hut zu bringen, finde ich schon schwer. Wenn die Kinder 14 sind, dann sind die ja zumindest schon mal von der Schulform auf ein ähnliches Niveau gebracht worden. Auch nicht immer, aber das ist ja der Grundgedanke.
Ja.
Aber in der Grundschule ist ja hochkomplex. Und genauso ist das in der Welpengruppe. Das ist hochkomplex.
Okay. Also finde ich auch alles total einleuchtend. Und wenn ich mir so Jack Russell Terrier vorstelle, die mir so im Laufe des Lebens begegnet sind, kann ich mir das jetzt auch alles irgendwie so ein bisschen besser erklären. Die haben auch Gesundheitsprobleme, ein paar, die für die Rasse typisch sind. Zum Beispiel Patellaluxation, dann gibt es Probleme mit der Linse, Taubheit, atopische Dermatitis, also eine Hautallergie oder verschiedene Hautallergien, Parodontalerkrankung, Probleme mit dem Zahnfleisch, Epilepsie. Dann, was man auch häufig liest, ist Fettleibigkeit und gewichtsbedingte Probleme, die jetzt ja nicht ausschließlich genetisch sind, sondern haben ja dann auch viel mit dem Verhalten der Halter zu tun. Und was ich noch nicht kannte, noch nie irgendwo gelesen habe, jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern könnte, ist die Leck-Calvé-Perthes-Krankheit. Hast du davon schon mal was gehört?
Was ist das? Was hat das für Symptome?
Also, das ist wird auch Morbus Perthes genannt, ist eine Erkrankung des Hüftgelenks.
Aber finde ich interessant. Bei so einer kleinen Rasse denke ich ja an alles, nur nicht an ein Hüftgelenksproblem.
Ja, also es ist
was
eine.
Was ist das denn für eine Form?
Es ist eine nicht entzündliche und nicht durch Krankheitserreger oder so hervorgerufene Erkrankung der Hüftgelenke sehr junger Hunde. Es kommt zu einer gestörten Blutversorgung im Oberschenkelkopf und somit zu einer gestörten bzw. unterbrochenen Entwicklung.
Ja.
Das ist bei kleinen Rassen relativ häufig, also unter 10 Kilogramm Körpergewicht und tritt auf im Alter von 3 bis 13 Monaten. Kann sowohl Rüden als auch Hündinnen betreffen und ja, die Erkrankung tritt auf, bevor sich die Wachstumsfugen des Oberschenkels geschlossen haben. Die Ursachen dafür sind nicht genau geklärt, wobei neben anderen Faktoren auch sehr wohl hormonelle Einflüsse, Gliedmaßfehlstellung und erbliche Faktoren eine wichtige Rolle spielen können. Hunde, bei denen diese Erkrankung festgestellt wurde, sollten aus genau diesen vorher genannten Gründen unbedingt kastriert werden.
Also, was ich vorhin alles so über den Jack Russell Terrier gesagt habe, ich habe vor 20 Jahren mal eine Züchterseite Jack Russell Terrier gesehen. Da siehst du auf Foto 1, wie ein Jack Russell sich unter einen Zaun durchbuddelt. Auf Foto 2, wie er über den Zaun klettert und springt. Ja. Und beim dritten Foto, wie er versucht, Löcher in den Zaun zu beißen, um da rauszukommen. Und darunter steht, wenn sie mit all dem leben können, dann sind sie geeignet für einen Jack Russell Terrier. Fand ich als Züchterseite einfach mega, weil natürlich ganz häufig diese Themen so totgeschwiegen werden. Ich bin ein glühender Fan des Jack Russell Terriers. Mag die Hunde sehr, hab auch tatsächlich durch eine gute Auswahl der Elterntiere und auch durch eine gute Erziehung auch sehr ausgeglichene kennengelernt. Mhm. Ich hatte eine Hündin im Training, Nike, schon sehr, sehr lange her, also mit Sicherheit 25 Jahre. Und die war einfach spektakulär. Also die war voll auf Scheibe, die konntest du aufdrehen, 5 Stunden am Pferd mitnehmen und hast du nicht gesehen. Die wusste aber genau, wann auch Ruhe ist. Und die kam dann auch zur Ruhe. Denn das ist ein bisschen die Schwierigkeit bei vielen Terrierartigen, diese Rastlosigkeit und Reizempfänglichkeit. Also, dass der kleinste Impuls ausreicht, dass sie sofort auf 180 sind. Und darauf muss man achten, mein Jack Russell. Also, der wirklich starke Jagdtrieb, also alles ausbuddeln, allem hinterherhetzen und so weiter, ist ein Thema. Aber ich finde diese Rastlosigkeit eben das größere Thema. Ich war ein paar Mal bei Dreharbeiten in Tierheimen, ich will nicht sagen kurz davor, aber habe mich schon ein paar Mal mit Jack Russell Terrier aus dem Tierschutz beschäftigt und könnte mir auch vorstellen, dass mir so ein Jack Russell oder ein Jack Russell Terrier Mischling mal passieren
Ach,
könnte.
Ach was, das hätte ich ja auch nicht gedacht.
Ja, weil die so, weißt du, als ich mit Hundetraining quasi angefangen habe, dann war es ja natürlich so, du hattest in den Welpengruppen keine kleinen Hunderassen. Mhm. Also, als ich angefangen habe vor 30 Jahren, da sind die Leute nicht mit dem Chihuahua in die Hundeschule gegangen. Das heißt, du warst als Hundetrainer auch so ein bisschen latent so gestrickt, ja, alles unter 20, 25 Kilo ist ja irgendwie kein Hund.
Ja.
Und das hat sich ja in den letzten 15 Jahren bei mir total verändert. Und was beim Jack Russell, was ich da wirklich toll finde, ist so dieses, dass das so richtig so Typen sind irgendwie. Also sehr robust und mit denen kann man viel machen und trotzdem sind die aber auch handlich. Also ich finde die irgendwie cool. Und wenn die gut erzogen sind, tolle Hunde.
Okay. Du hattest eben noch was du gerne erzählen wolltest.
Ja, Ja, pass auf, ich war vor, ich glaube, 10 Jahren oder so, mal in Köln beim Katy Perry Konzert.
Ja.
Und ich hatte so 4, 5 Lieder in Folge, dass ich so links und rechts mich umgeguckt habe und gedacht habe, okay, vielleicht bin ich nur der Einzige hier heute, der die Show nicht versteht. Also ich war so richtig so, okay, warte, ich guck mal so. Weil wenn so Stars in der Größe eine Show machen, dann hat diese Show in aller Regel einen roten Faden, eine gewisse Taktung. Nach den und den Liedern kommt mal wieder ein ruhiges Lied. Die Show hat eine Inszenierung, die irgendwie ineinander greift. Und bei Katy Perry hatte ich die erste halbe Stunde das Gefühl, dass sie bei der Inszenierung ihrer Show gesagt hat, okay, kann mir mal einer einen Katalog geben, wo einfach möglichst viele bunte Effekte sind und die, ich mache jetzt einfach überall Kreuze und ihr macht das einfach, wann ihr wollt. Das war einfach wie ein Kindergeburtstag, der keine Struktur hatte, ne? Und dann habe ich mich so umgeguckt und dann habe ich mich getraut, die Maike, also meine Nichte, mit der ich da war, zu fragen und gesagt, Mama, wie findest du das? Und ihre Antwort war total durcheinander. Und das war auch das Sinnbild des Konzerts, ne? Es war total chaotisch und ich war so angestrengt nach dem Konzert, obwohl ich gemütlich in einer Loge saß, habe ich danach das Gefühl gehabt, ein Bus wäre über mich drüber gerollt. So, und jetzt kommt's. Leni war vor ein paar Tagen beim Katy Perry Konzert. Und ich habe vorher so erzählt, man, ach, da war ich mit der Maike auch damals, war total schön und habe so gar nichts plumpsen lassen. Ja. Ne? Und die Leni hat nahezu wörtlich das beschrieben, was ich gerade beschrieben habe. Aha. Ich sag, Leni, und wie war's? Boah, ich war total K.O. Nach 4 Liedern habe ich mal die Yari angeguckt und gefragt, hör mal, check ich es nicht? Oder irgendwas ist doch hier. Und die waren, die zweite Hälfte des Konzerts waren die beiden in so einem leicht hysterischen Gegacker, weil sie es so konfus fanden. Also einfach alles aneinandergereiht, alles chaotisch und alles irgendwie hatte null Struktur. Und jetzt muss man dazu sagen, als ich das Katy Perry Konzert gesehen habe, fand ich eine Sache so toll. Sie hat einen jungen Mann auf die Bühne geholt, der hysterisch heulend in der ersten Reihe stand. Und die ist unfassbar süß und empathisch mit dem umgegangen. Mhm. Also das war wirklich ein sehr, sehr warmer, schöner Moment, ne? Und dann erzähl mir die Lady, ja, und dann hat die so eine auf die Bühne geholt und selbst da hatte die keinen Bock. Weißt du, also jetzt ist scheinbar in dem Abstand, der jetzt so vergangen ist, hat Frau Perry wohl auch selber nicht mehr so richtig Bock da drauf. Aber ich fand es eben total interessant, dass Leni das 1:1 so wahrgenommen hat. So, pass auf. Und jetzt das Zweite. Ich habe mit Leni nicht über die verbalen Entgleisungen von Friedrich Merz gesprochen. Ne? Wir haben also nicht über seinen wirklich menschenverachtenden Schwachsinn geredet, von wegen hier, alle haben es mitbekommen, Stadtbild und was weiß ich. Ne? Haben einfach nicht drüber geredet, weil wir uns nicht begegnet sind in den letzten Tagen und auch relativ wenig so Kontakt hatten im Sinne von, wir waren beide irgendwie groß beschäftigt. So. Am Tag des Katy Perry Konzerts gab eine Demonstration in Köln. Mhm. Leni ruft mich um, was weiß ich, 14 Uhr über FaceTime an und hält mir ein Plakat vor die Nase, das sie gebastelt hat. Sag ich, was ist das? Ne? Und dann musste ich erstmal irgendwie screenshotten und hab dann erstmal so gar nicht geschnallt. Und dann ist sie also auf die Demonstration gegangen, weil sie gesagt hat, ich werde doch einen Teufel tun, mich von diesem alten Knacker instrumentalisieren zu lassen. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Marlene in ihrem jungen Alter schon mehrmals auch Übergriffigkeiten von Männern erlebt hat. Also bis hin zu, dass ein Mann sich oberhalb der Hose masturbierend in der Bahn vor sie gestellt hat oder jetzt zuletzt sie einfach random angefasst wurde auf der Straße. Ne? Das heißt also, die weiß sehr wohl, was es bedeutet, in eine doofe Lage zu kommen und weiß sehr wohl, was es bedeutet, sich unwohl zu fühlen, als Frau durch eine Stadt zu gehen. So. Und Leni hat also 2 Plakate gemacht. Und auf dem einen steht, das Problem heißt ja wohl nicht Migration, es heißt Männer. Und damit hat sie recht. Ja. Sie sagt, wie kann das denn sein, dass ein Typ, der Kanzler wird, nicht rafft, dass die größte Bedrohung für eine Frau Männer sind und nicht eine Nationalität spielt eine Rolle. Mhm. Die Leni sagt, ich bin noch nie, und die ist ja viel in Köln, in der Bahn und sonst wo unterwegs, sie sagt, ich habe noch nie ein einziges Mal ein Unwohlsein gehabt, wenn eine Gruppe von 6 Frauen von mir aus mit Kopftuch oder was auch immer vor mir standen, sagt sie, habe ich noch nie ein fucking Störgefühl gehabt. Aber sehr wohl habe ich sehr schnell Stress im Kopf, wenn mir irgendwie 2 Männer hinterhergehen. Mhm. Und zwar scheißegal, welcher Nationalität, welche Wurzeln, was auch immer. Ne? Und das zweite Plakat, to vote, to vote März. Und ich finde das einfach herrlich. Und ich denke da wirklich, war dann so stolz und habe gedacht, okay, die Saat geht auf, das Kind geht auf die Straße und sagt, weißt du was, Alter, leck mich bitte am Arsch mit deinem Mist. Und natürlich ist Leni klug genug zu sagen, okay, wie geht man, wenn man das große Ganze anguckt, mit Migration um? Und was können wir tun? Und wie geht man es an? Aber sie ist wirklich empört, richtig massiv empört von so einem Scheißgelaber. Und dann, sie wusste das ja nicht, sie ist ja ein junger Mensch, hat sie über Friedrich Merz recherchiert und war außer sich, ja, dass der in den 90er Jahren tatsächlich dagegen gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar, ja, wird. Die sagt, ich kann das doch nicht fassen. Man kann doch nicht so einen Menschen zum Kanzler machen, der so eine Scheiße von sich gibt. Und ich fand das einfach richtig schön, dass ein junger Mensch, 17 Jahre alt, sich mit diesen Themen so intensiv beschäftigt und dann sogar sagt, und weißt du was, er erzählt immer, er hätte Ahnung von Wirtschaft. Der Mann ist Anwalt und hat zufällig in einer Investmentbude als Anwalt gearbeitet. Wo hat der jetzt Ahnung von Wirtschaftsthemen? Also das fand ich richtig geil, dass die so, die hat so eine Viertelstunde in Rage vor sich hingemault. Und ich fand das wirklich cool. Und was ich wirklich spannend finde, ist, dass was da jetzt wieder passiert, ist ja Spalten.
Ja.
Ist ja wieder Spalten und wieder Öl ins Feuer gießen. Und jede Studie erklärt dem Dussel, ey, was du da machst, ist Fördern von rechten Parteien. Und es ist nicht, du bist hinterher der Anerkannte oder so. Mhm. Ne?
Also das ist, sind am Ende, boah, sind das dann die Steigbügelhalter für die, die jetzt so, die reiben sich die Hände. Also die AfD reibt sich über sowas einfach nur die Hände.
Natürlich.
Ja, das ist, das zeigt seinen ganzen Unverstand auch nochmal.
Genau, man, er ist einfach, er ist töricht. Er ist zu wenig komplex im Kopf, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Und deshalb fand ich auch vom Postillion, die haben ein sehr lustiges Plakat gemacht, schneller als gedacht, AfD stellt den Kanzler, ja, und dann Merz da rein. Und das trifft's, ehrlich gesagt. Meinst du, die Weide, die erstickt vor Lachen, wenn der Merz solche Sachen loslässt?
Das glaube ich auch. Ich fand auch noch lustig von Raul Krauthausen, also das Internet brennt ja sowieso seitdem, aber klar, da meinte Raul Krauthausen, jetzt muss nur noch jemand aus seinem Büro ihm das alles mal ausdrucken und zeigen, damit er davon überhaupt auch Kenntnis nimmt. Weil daran zeigt sich ja auch wieder so eine Parallelwelt. Also mein Feed ist voll von Protest, ja, aus auch ganz unterschiedlichen Richtungen. Trotzdem bin ich ja in einer ganz anderen Bubble als er. Also ich denke, dass er viele Leute um sich herum haben wird, die ihm jetzt sagen,
na klar,
Mensch, gut, dass du das auch mal gesagt hast und sprichst uns doch aus der Seele und so. Das dringt, glaube ich,
ja,
auch.
Na klar, beim Sauerländer Schützenfest klopft man ihm auf die Schulter und sagt, ja, das ist ein guter Mann.
Ja.
Klar, klar. Aber das ist, aber trotzdem, was ich halt einfach schön fand, ist, und das erlebe ich ja häufig, und zwar nicht nur bei meinen Kindern, sondern auch bei anderer Leuts Kindern, dieses, dass da doch viele junge Menschen sind, die ein hohes politisches Interesse haben, die auch auf die Straße gehen, die sich auch einsetzen und die einfach sagen, ich lasse mir das nicht gefallen. Mhm. Ich möchte das einfach nicht. Und wenn ihr da so einen Scheiß labert mit, ja, fragt mal eure Töchter.
Dann erst.
Ja, dann erst recht so. Ne?
Ja. Ja, schön.
Schlimm. Ach, jo. So, pass auf. Empfehlungen.
Mhm.
Tipps. Also, ich habe 2 verschiedene Sachen. Und zwar einmal möchte ich nochmal dringend den Podcast Adoptieren statt Produzieren empfehlen.
Ja, super.
Den Johanna Henkel macht. Und Johanna war mit mehreren Trainern aus dem Netzwerk und auch mit dem Julius. Die waren mit der Jana Hoga von Peter wieder in Rumänien. Tötungsstation geguckt und haben ja ein total schönes Projekt. Also gehen in Schulen und reden da mit Kindern über Tierschutz. Und für mich ist das wirklich ein zauberhafter Moment, wenn unsere Trainer da stehen und mit den Kindern da so kleine Workshops machen und am Ende die Kinder dann die Trainer drücken und ich sehe, wie der Dolores die Tränen einschießen, wie schön das Projekt eigentlich ist, aber natürlich auch, wie hart emotional das ist. Ne? Also der Julius liegt einfach krank im Bett. Mhm. Und auch nicht nur der Einzige, der nach den Tagen jetzt fertig ist, weil das natürlich so extrem emotional ist. Dann war es kalt, es hat geregnet die ganze Zeit. Also auch da nochmal die Dokumentation. Was bedeutet das für die Tiere da draußen und so? Und was Johanna gemacht hat, fand ich total gut. Sie hat ein Reisetagebuch in dem Podcast gemacht und hat jeden Tag mit Leuten, die die Reise begleitet haben, ein kurzes Interview gemacht. Oder auch eins ist mit Marcel Wunderlich relativ lang geworden. Hört mal da rein. Keine Sorge haben. Es ist nicht so, dass man danach sagt, so, das kann ich alles nicht aushalten. Es ist total informativ über Tierschutz. Es ist auch unterhaltsam und es hat bei aller Ernsthaftigkeit auch einen Unterhaltungswert. Also hört mal rein, adoptieren statt produzieren. Das ist eine Empfehlung. Ich habe aber noch eine zweite persönliche. Und zwar schaue ich gerade eine Serie, die im Original The Girlfriend heißt. Die, warum auch immer, Übersetzung oder in Deutsch heißt das Das Gift der Seele. Ist eine Serie, in der Robin Wright die Hauptrolle spielt. Das ist die Schauspielerin, die bei Forrest Gump die sozusagen den Schwarm von Forrest Gump gespielt hat und die bei House of Cards die Frau des zukünftigen Präsidenten gespielt hat. Und ich bin ein totaler Fan von ihr, weil ganz banal gesprochen könnte ich mir von der das ganze Haus mit Fotos plakatieren, weil ich wirklich selten einen Menschen gesehen habe, den ich so schön finde. Das ist Punkt eins. Aber Punkt zwei ist, dass ich der, alles, was ich von der sehe, ich kaufe ihr die Rollen so ab. Also in Forrest Gump war die für mich dieses Hippie-Mädchen, was nach Anerkennung sucht. Und bei House of Cards habe ich Schiss vor der gehabt. Gedacht, alter Schwede, mit der möchtest du keine Sekunde Streit haben.
Ja.
Und sie führt in dieser Serie auch Regie. Und es geht darum, dass ihr Sohn, sie spielt also die Mutter eines Sohnes, der sich in eine junge Frau verliebt. Und wie findet Mama das, die so eine enge Beziehung zu ihrem Sohn hat, wenn jetzt die große Liebe auftaucht? Und es lohnt sich wirklich, weil es echt so auf so einer psychologischen Ebene sehr heftig und krass ist und weil es auch schöne, krasse Wendungen gibt in dieser Serie. Und es ist unfassbar toll gedreht. Also es lohnt sich wirklich. Es sind 6 Folgen, die kann man so schwupp, weggucken, lohnt sich also wirklich.
Okay, gut. Ich habe, als du eben von dem Podcast gesprochen hast, gedacht, ich muss mir diese Folgen auch noch anhören und fand auch gut, wie auf dem Instagram-Kanal von Adoptieren statt Produzieren, da wurden ja jetzt auch immer wieder so Videos hochgeladen. In den Stories konnte man sehen, was sie auch erlebt haben unterwegs. Das würde ich gerne noch dann ergänzen und vielleicht schaffen wir es ja auch jetzt noch dieses Jahr, Johanna noch mal in den Podcast einzuladen.
Oh ja.
Ich würde gerne.
Also wir verlinken auch den Instagram-Account.
Ja,
ne?
Genau. Ich würde gerne noch eine Folge von MyThinkX empfehlen, die jetzt am Sonntag online ist. Und zwar geht es um das Thema Angst. Ich könnte mir vorstellen, dass das für dich gar nicht so uninteressant ist, weil es da nämlich auch um einen Versuch geht, der in den 1920er Jahren gemacht wurde, mit einem Kleinkind. Einen Versuch, der heute durch keine Ethikkommission mehr gehen würde, zum Glück. Und der aber zeigt, wie Angst entsteht und wie man Angst erzeugen kann. Also der Versuchsleiter hat mit einem einjährigen Kind, dem kleinen Albert, Experimente durchgeführt, um ihm Angst vor ganz offensichtlich völlig harmlosen Dingen einzujagen. Also das hört sich nicht schön an. Es ist aber so, ist jetzt über 100 Jahre her. Und es ist vor dem Hintergrund, was damals alles möglich war, interessant. Und es ist auch vor dem Hintergrund interessant, wie einfach sowas zu konditionieren ist. Natürlich liegt da ja auch die Parallele zu Hunden auch sehr nah. Und auch, wie sich so zum Beispiel auch so eine Generalisierung entwickeln kann. Und das ist auch der Schwerpunkt der Sendung. Also es geht eben auch um Angststörungen, um generalisierte Angststörungen und so weiter. Und diese extreme körperliche Reaktion, die manche Menschen auch auf bestimmte Dinge dann haben. Und leider haben Leute, die so unter diesen Ängsten leiden, es heute immer noch schwer, entsprechend anerkannt zu werden mit ihren Ängsten oder auch die entsprechende kompetente Hilfe zu bekommen. Daran hat sich noch nicht viel getan. Und deswegen würde ich gerne die Folge Angst nochmal empfehlen.
Ach, finde ich super. Da freue ich mich richtig drauf. Und erinnert mich natürlich auch wieder an unsere reine Kopfsache mit Nora Tschirner. Und sagen wir mal zum Thema Angst und Einschränkung für das eigene Leben bin ich ganz häufig, weil ich eben auch in meinem näheren Umfeld Menschen habe, die mit wirklich massiven Angstthemen zu tun haben, die sehr lebenseinschneidend und sehr lebenseinschränkend sind. Und die Ängste, die ich so habe, die ich auch wirklich als Angst bezeichnen würde, die sind, Gott sei Dank, und dafür bin ich sehr dankbar, so wenig lebensrelevant, dass es eigentlich wirklich nichts ist, was ich irgendwie angehen will. Also ich habe inzwischen eine Höhenangst, die sich echt gewaschen hat. Mhm. Und das hatte ich als junger Mensch ja überhaupt nicht. Also ich kann, wenn ich auf einer Leiter auf Stufe 3 stehe, dann ist aber Ende der Diskussion. Aber es ist ja nichts, was ich in meinem Leben jetzt angehen muss.
Genau, aber die gute Nachricht ist ja bei dem Thema auch, dass viele dieser Ängste ja recht leicht zu therapieren sind. Also gerade solche Ängste. Aber dann würde ich auch noch ergänzen, wir haben hinterher, es gibt auch immer so ein spezielles Online-Format, das nennt sich Experts Talk. Da kommen also so ein Talk-Format, da kommen also Leute, die sich in dem Fachgebiet eben besonders gut auskennen, nochmal zu Mai. Und es werden einige Fragen nochmal vertieft. Und was in der Folge an sich vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist, sind diese ganzen therapeutischen Ansätze, um die es da geht. Da hat Mai im Anschluss nochmal mit Amanda Nentwick gesprochen und ich finde, das war nochmal eine sehr große Bereicherung auch für diesen ganzen Themenkomplex, gerade weil es nochmal diesen therapeutischen Ansatz vertieft und nochmal die Perspektive der Betroffenen auch ausweitet.
Cool, sehr gut. Musik habe ich auch tatsächlich zwei Dinge. Starte ich mit dem Lied, was dich besonders glücklich machen wird. Das ist von Wolle Petri, Weiß der Geier. Mhm. Ach, wie schön sie sich freuen kann. Also und an der Stelle, bitte, lieber Wolfgang Petri, kannst du nicht doch noch mal einmal auf Tour gehen? Bitte. Ich alleine würde 35 Karten kaufen. Pro Show. Also, von Wolle Petri Weiß der Geier. Und dann würde ich gerne noch mal einen Insta-Link reinhauen zu Ecofresh.
Ach, witzig. Das ist natürlich auch mein Tipp. Lied?
Ach, ja. Cool. Ach, das ist super. Dann kannst du es auch reinhauen. Bitte.
Ja, natürlich. Ecofresh Friedrich.
Ein sehr schnelles, spontanes Lied zum Thema Friedrich Merz gemacht. Und für mich ist das ja so schön, da können wir aber auch irgendwann mal ausführlich drüber erzählen. Meine Begegnung mit Ecofresh vor 15 Jahren war eine sensationelle Erfahrung, kann ich echt einfach so sagen. Und wir begegnen uns nicht oft. Wenn wir uns sehen, freuen wir uns mal gegenseitig einen Ast übereinander ab. Und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen, da können wir irgendwann mal hier drüber plaudern. Gut. Dann haben wir es doch.
Dann, nächste Woche wieder mit Inken und einer Frage aus der Hörerschaft. Das ist doch nicht in Vergessenheit geraten.
Diese Folge hier, wann gibt's die denn zu hören? Ich weiß, ich bin so...
nächste Woche.
Quasi, ja.
Ach so, du meinst, heute ist der 25.
Heute ist Samstag. Wir zeichnen am Samstag auf, dann wird am Donnerstag den 30. sein. Und boah, dann, ja... Dann kommen aber große Ereignisse in den zwei Wochen danach.
Ja.
Ja. Richtig große Ereignisse.
Ja, und wir sehen uns ja am Dienstag in deiner großzügigen Behausung, in deiner Küche zum Kochen.
Richtig.
Ich würde vielleicht das Truditier mitbringen.
Ja, mach das. Wenn's nervt, sperren wir es halt ein.
So.
Ja. Zum Kochen nochmal.
Ja.
Ich werde keine Zeit haben, was vorzubereiten oder so.
Wie? Du hast doch gesagt, dass du einen Glasnudelsalat fabrizierst.
Da vor Ort live? Ich dachte, ich bereite den vor und sage, tada.
Dann kann ja.
Das ist eine Glasnudelsalat.
Ich würde an deiner Stelle noch so drei Handgriffe, die letzten drei.
So alibimäßig.
Genau. So habe ich das auch vor. Ich habe auch schon gehört, was unser Stargast ja in dem Zusammenhang, Marco Di Pace, was er plant. Deswegen habe ich mich...
Weiß ich natürlich wieder nichts von.
Ja, gut. Ne?
Das Schöne ist, ich habe über Marco so viele diskreditierende Geschichten aus seiner Jugend und seinem heranwachsenden Alter, dass ich also im Zweifel da die Speisen auch nochmal beeinflussen könnte.
Ah, okay. Das klang für mich alles sehr vielversprechend.
Okay, gut. Also, weil ich bin jetzt die nächsten Tage in verschiedensten Podcasts. Ach, Mann, jetzt muss ich noch eine Empfehlung geben.
Ja.
Und zwar gibt's einen Podcast, der heißt Tassenkontrolle mit der von mir sehr geschätzten Maya Wallstein. Da war ich zu Gast. Da geht's um politische Themen. Und dann war ich zu Gast in dem Podcast Offen gestanden. Und da bitte auch mal reinhören. Das lohnt sich beides wirklich sehr.
Und wenn ich jetzt auf meinen Zettel gucke, ich habe auch noch eine wichtige Sache. Und zwar, es gibt eine Petition, die unter anderem von Karim Montassa initiiert wurde, seines Zeichens der YouTube-Tierarzt. Es geht darum, diesen Minimalkonsens von Tierschutzgesetz, der ja schon vorlag als Referentenentwurf, dass man den jetzt auch durchbringt, um eben diese kleinen Schritte der Verbesserung für viele verschiedene Formen der Tierhaltung in Deutschland zu erreichen, insbesondere auch, was das Thema Qualzucht betrifft. Und ich weiß, dass du daran auch beteiligt bist und deine Unterschrift bereits geleistet hast. Es ist wirklich, finde ich, ein Skandal. Man hat da über viele Jahre dran gearbeitet, parteienübergreifend. Es ist wirklich keine Maximalforderung von Tierschutzorganisationen, sondern es ist ein hart erarbeiteter Kompromiss mit unseren Steuergeldern sozusagen wurde das gemacht. Da steckt sehr, sehr viel Arbeitszeit drin, sehr viel teure Arbeitszeit auch von Leuten. Und das ist einzig und allein an der Tatsache gescheitert, dass die Ampel geplatzt ist. Aber es gibt überhaupt gar keinen sachlichen Grund, warum dieses Gesetz nicht auch eigentlich so hätte noch umgesetzt werden können in der Zeit.
Genau.
Wir haben damals ja auch im Podcast ausführlich darüber gesprochen. Und diese Petition ist jetzt einfach die Forderung, dass man jetzt daran anknüpft und das jetzt auch noch umsetzt.
Ja, und es liegt ja alles vor.
Ist alles
und wie
da.
Du schon sagst, es ist ein Konsens. Es ist also nicht irgendwie, zitiere wörtlich, von linken grünen Spinnern entworfen, sondern es war ein hart erarbeiteter Konsens auch von FDP und Co. Wurde da viel geschachert und ja komm, dann machen wir es so. Und dann hat man sich auf was geeinigt. Dann drohte die Ampel zu platzen und dann hat erst Christian Lindner, dass er aus ganz stumpfen persönlichen Interessen, eigenen Interessen
ausgebremst.
Als Jäger ausgebremst, immer wieder gesagt, solange ich Jäger bin, bleibt das Recht, dass Jäger willkürlich Hunde kopieren können. Es gibt überhaupt keinen fachlichen Grund dafür, aber ich mache das einfach. Und dann ist am Ende des Tages an Eitelkeiten gescheitert. Und du bringst es auf den Punkt. Von unseren Steuergeldern wurde da lange dran gearbeitet. Und jetzt sagt man einfach, ja, wir finden sozusagen das Papier nicht mehr. Aber natürlich finde ich auch gut, dass wir diese Aktion machen. Aber weißt du, wenn da Leute wie Alois Rainer da in irgendeiner Art und Weise zum Thema Tierschutz mitreden, dann, ich bin ja wirklich ein grundauf optimistischer Mensch, aber mir fehlt bei den handelnden Personen gerade jegliche Fantasie, dass sich in dieser Legislatur auch nur ein Millimeter sich in Richtung Tierschutz bewegen könnte.
Ja, aber umso wichtiger, dass man gegenhält und sich nicht einfach zurückzieht.
Ja, voll.
Und,
nee, voll.
Ja. Da muss man jetzt,
ich bin auch jetzt
Flagge zeigen und auch sichtbar sein.
Total. Und ich bin auch jetzt im November wieder im Bundestag, treffe Politiker verschiedenster Parteien, das mache ich ja nach wie vor gebetsmühlenartig und bin da auch völlig stumpf und rede da auch mit jedem, der sagt, hey, ich habe Bock über das Thema zu reden und auch die neue Tierschutzbeauftragte hat mich eingeladen und natürlich fahre ich auch dahin und bei aller Kritik, dass die da Tauben durch die Lüfte werfen und sich ganz offensichtlich ja wirklich absoluter Laie ist beim Thema Tierschutz, wäre es aber ja auch doof, kein Gespräch zu führen. Und ich gehe ganz offen in dieses Gespräch rein und werde auch ganz offen darüber berichten. Und wenn ich da rausgehe und sage, hey, ich finde wirklich gute Ansätze und ich sehe auch das Positive, da werde ich auch kein Geheimnis daraus machen. Also ich freue mich da total, auch mit ihr da in Kontakt zu sein, auf jeden Fall.
Gut, ich bin gespannt.
Ja, ich auch. So, dann legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.